get started.
And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will.
Hallo, liebe Zuhörende, hier ist Kevin. Ihr habt in der Ankündigung der Folge gesehen, Kevin stoppt seine Aktivitäten für Bucketheads. Ich möchte euch in dieser kleinen Folge die Gründe dafür darlegen und was das genau bedeutet. Und ich habe mir Hilfe geholt, den lieben Nikolas. Hallo, Nikolas.
Hallo, Kevin. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du das mit mir machst, weil ich habe so ein bisschen Sorge vor dem Gespräch. Es gibt so viel zu sagen und so viel zu erklären. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das alleine mache, vergesse ich noch mehr, was es eigentlich zu sagen gibt. Und wenn du vielleicht an meiner Seite bist, hilft das vielleicht so ein bisschen nachzuhaken, vielleicht auch so ein bisschen bei der Einordnung. Das ist toll, dass du das machst. Vielen Dank.
Gerne, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist auch ein Thema, das nicht so einfach zu besprechen ist, finde ich.
Nee, nach so langer Zeit auch nicht. Vielleicht erstmal die Fakten, wenn ich sage, ich stoppe meine Aktivitäten für Bucketheads, was genau bedeutet das? Gibt's jetzt keine Folgen mehr? Also mein Plan ist, dass wir im April schon noch die Mandalorian-Besprechungen zu Ende führen. Wir liefern den Unterstützenden auf Patreon und Steady noch eine Folge Star Wars, Episode 8. Du bist noch in der Produktion der Fanfiction.
Richtig.
Die werden wir auch noch veröffentlichen, da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein ganz schönes Projekt. Und wenn es irgendwie noch geht, mit Tom und Daniel noch eine News-Folge zur Celebration. Da gibt es ja viel zu erzählen, was da angefallen ist. Aber ab Mai mache ich dann nichts mehr für Bucketheads.
Und wenn du sagst, ich mache nichts mehr, hast du dir einen Zeitrahmen gesetzt? Möchtest du dir einen Zeitrahmen setzen? Was möchtest du wirklich mitteilen?
Ich mache auf absehbare Zeit nichts mehr für Bucketheads. Also das ist jetzt keine Pause von einer Woche, von zwei Wochen, drei Monaten, einem halben Jahr, einem Jahr, fünf Jahren. Ich setze mir da einfach gar kein Limit, weil ich das brauche. Ich brauche einen kompletten Stopp. Ich muss die Notbremse ziehen. Weil wenn ich jetzt so die Perspektive habe, okay, in einem halben Jahr geht's weiter, dann setzt mich das wieder unter Druck. Ah, dann musst du bis dahin einen Plan machen. Und ich habe momentan nicht die Perspektive, wie dieser Plan aussehen könnte. Ich muss mich erstmal lösen davon. Und dafür brauche ich die ultimative Freiheit und keinen Wiederkehrzeitpunkt.
Verstehe ich richtig, dass Druck hier ein Schlüsselwort ist?
Ja, das ist der Hauptgrund. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für manche Zuhörenden ein bisschen plötzlich kommt, ne? Warum macht der Kevin das jetzt? Andere können das vielleicht nachvollziehen, wenn sie viel zwischen den Zeilen gelesen haben, die letzten Monate, dass es gar nicht so plötzlich ist. Ich mache mir eigentlich schon von Anfang an Gedanken darüber, wie gehe ich mit Druck um. Ich kann es ja mal versuchen zu beschreiben.
Ja, kannst, weil Druck ist ja so ein Wort. Ich denke, jede Person wird das so ein bisschen anders auf sich beziehen. Was bedeutet Druck in deinem Falle mit Bucketheads?
Ich bin ja berufstätig. Ich habe einen Vollzeitjob, der echt fordernd ist. Das ist Schichtdienst. Und in der Regel habe ich dann so ein oder zwei Tage die Woche frei. Und zu Hause gibt es auch viel zu tun. Das weiß jeder. Und dazwischen, in dieser freien Zeit, ist halt Bucketheads zu machen. Und für mich wurde jetzt immer mehr, ich komme nach Hause. Nicht, ich komme nach Hause, um nach Hause zu kommen und frei zu sein und mich vielleicht zu entspannen von der Arbeit, sondern es wurde immer mehr, ich komme nach Hause und ich muss was für Bucketheads machen. Ich muss. Und das war von Anfang an so ein bisschen da, aus verschiedenen Gründen. Und es wurde aber in den letzten Jahren, Monaten immer mehr. Und es hat sich teilweise echt pervertiert, dass ich zu Hause mich unwohler gefühlt habe als auf der Arbeit, weil zu Hause war verbunden mit, ich muss was machen dafür. Und das ist nicht gut. Und es hat so Überhand genommen, dass ich ständig daran gedacht habe, okay, wann habe ich mal wieder Minuten, um dafür was zu machen und wie nutze ich diese Minuten am besten? Und wie binde ich das ein mit dem? Wie verknüpfe ich das damit? Und es wurde überdominant. Also es ging in meinem Kopf fast nur noch darum. Mhm. Und so sehr, dass ich für mein Umfeld teilweise nicht mehr ein gutes Ohr hatte, geschweige denn für meine eigenen Bedürfnisse. Was gibt's denn da noch darüber hinaus? Und dann gab es so ein paar Alarmsignale, die mir gezeigt haben, über das hinaus, dass ich es sowieso schon fühle, dass ich ständig an der Grenze oder über die Grenze hinaus operiere, dass Alarmsignale, die mir gezeigt haben, okay, jetzt ist es wirklich zu viel.
Möchtest du das ein bisschen spezifizieren, wie sich das gezeigt hat bei dir, symptomatisch?
Also das war sowohl körperlich als auch psychisch. Also ich hatte mal zu Hause so einen Moment, da saß ich vor dem Körbchen von unserem Hund Obi und wollte eigentlich Zeit mit ihm verbringen und ihn streicheln. Und dann habe ich aber so einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt, so einen Heulkrampf, weil ich gemerkt habe, ich kriege es einfach alles nicht hin. Also ich werde nicht gerecht den Erwartungen, die meine Arbeit an mich stellt, die Erwartungen, die ich und andere durch den Podcast an mich stellen und was ich eigentlich tun möchte, tun müsste. Und das manifestierte sich halt in diesem Moment bei diesem Tier, das halt wirklich nur Zeit möchte, dass man Zeit mit ihm verbringt.
Daumen hoch für Obi. Ja. Also was Tiere in einem auslösen können.
Ja, also das war ein Schlüsselmoment und dazu kamen halt körperliche Symptome. Also ich habe nie Probleme mit dem Rücken gehabt, nie. Und was kam jetzt? Das, ja. Also ich sitze einfach auf der Arbeit viel und jetzt sitze ich seit Jahren noch zusätzlich für diesen Podcast da und es war einfach too much. Ich bewege mich eigentlich total gerne, aber das ist dann jetzt halt auch immer kürzer gekommen und jetzt spüre ich schon die Konsequenzen.
Ja, ich kenne dich vor allem auch als eine Person, die gerne Sport treibt, die gerne auch Fitness betreibt. Ist das auch kürzer gekommen in letzter Zeit?
Das habe ich versucht, mehr zu halten, so gut es geht. Das habe ich noch ganz viel gemacht, aber immer noch weniger, als ich eigentlich brauche für mich. Also ja, auch das ist kürzer gekommen.
Na, und währenddessen hast du ja auch oft Star Wars gehört.
Ja.
Stimmt's?
Ja, ja, genau. Dann habe ich Star Wars Audios aus den Serien gehört, um mich vorzubereiten auf die nächste Besprechung. Ja. Ne, habe andere Perspektiven dazu gehört, andere Podcasts, die darüber sprechen. Es ließ mich nie los. Es war dauerpräsent. Und dadurch wurde es ungesund im Verhältnis.
Du wirst ja sicherlich Rückmeldung bekommen über verschiedene Kanäle. Ich stelle mir vor, dass Leute vielleicht Nachrichten schreiben werden, E-Mails, vielleicht auf dem Discord auch einiges zu sagen haben. Das lässt sich ja schwer kontrollieren. Das soll ja auch vielleicht nicht kontrolliert werden. Gibt es denn aber etwas, was du nicht lesen möchtest oder was du dir nicht wünschst in der Nachbesprechung, in der Konsequenz jetzt dieser Folge?
Was ich, glaube ich, nicht brauche, ist, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Da gibt es kein Zurück mehr für mich. Also ich habe auch mit euch zusammen in den letzten Jahren immer mal wieder versucht, auch da an Schräubchen zu drehen. Also es ist ja kein Thema, das ganz neu ist für uns. Verschiedene Schritte waren das. Also wenn ich mal so zurückgucke in den Podcast, ein erster Versuch war, auch Gesprächsformen einzuführen. Dass also eine andere Person da ist, mit der man über ein Thema sprechen kann, in der Annahme, dass der eine sich zur Hälfte vorbereitet und der andere auch und dass das in der Vorbereitung weniger ist. Aber daraus entstand dann halt, okay, da muss es halt nachbereitet werden. Weitere Zwischenschritte waren dann vor allen Dingen dieses Patreon- und Steady-Modell, also Unterstützende zu bitten, den Podcast mitzufinanzieren durch einen gewissen Beitrag, dass ich gewisse Tätigkeiten outsourcen kann. Das hat zum Teil funktioniert, also es hat was gebracht zum Teil. Also du konkret hast mir ja Schnitte abgenommen und das waren dann so Momente, wo wir was aufgenommen haben, was besprochen haben und dann gingen die Audios an dich und du hast das geschnitten und dann konnte ich mal für eine Zeit loslassen von dem Projekt. Aber was habe ich dann oft gemacht? Dann habe ich mich ums Nächste gekümmert. Ja. So, jetzt schneidet der Nikolas. Dann kann ich ja mal gucken, was ich als Nächstes für X mache. Ja, weißt du, so.
Ja, Postproduktion war für dich dann Vorproduktion.
So ein bisschen, ja. Und es sind noch andere Stellschrauben, also an denen wir gedreht haben. Die Frage war dann da auch, könntest du nicht mal ein bisschen weniger machen insgesamt? Aber da war dann die Frage, was? Und da hat eine Umfrage ergeben, dass die Zuhörenden eigentlich wirklich gerne diese Porträts hören, wo ich alleine zu hören war, aber sie hören noch viel lieber gerne diese Serienbesprechungen. Und sie mögen auch die News, sie mögen auch die anderen Patreon-Formate, sie mögen alles. Ich mag auch alles. Und was entscheidest du dann, was mache ich nicht mehr? Und da haben wir verschiedene Sachen versucht, zum Beispiel, dass wir Andor im Blog besprochen haben und nicht jede Folge einzeln. Oder jetzt bei The Mandalorian haben wir uns weniger Arbeit gemacht in der Postproduktion. Also wir sitzen nicht 8 bis 14 Stunden im Schnitt, sondern 3 bis 6. Und das war dann weniger Zeit in der Nachbereitung. Das hast du viel kompensiert. Du hast dann da nachts gesessen bis um 1 und hast morgens um 6 wieder da gesessen, damit wir das am Freitagvormittag rausgeben können. Und in der Zeit vorher hieß es für mich eigentlich durcharbeiten. Also ich habe das so getimt in meinem Job, dass ich mir den Mittwoch oder den Donnerstag freigenommen habe für The Mandalorian jetzt. Und dann habe ich eigentlich bis Donnerstagabend durchgearbeitet, diese Analyse zu schreiben zu Hause, dass wir dann besprechen konnten. Und dann ging das Audio an dich. Und du hast es dann nachbereitet. Und am nächsten Morgen konnten wir es rausgeben. Und einmal konntest du nicht schneiden und das war dann echt der Gipfel. Das war wirklich der Gipfel. Dann habe ich, nachdem wir aufgenommen haben, da gesessen bis nachts um 3. Und dann kam meine Frau runter und hat mich abgeholt, dass wir zusammen zum Frühdienst fahren.
Oh, und für dich war es unerwartet, oder?
Nee, das war, ich wusste, dass wir zusammen Frühdienst haben am Freitagmorgen. Aber ich dachte eigentlich, ich werde so bis 12, 1 Uhr oder so fertig, dass ich mich noch mal eine Stunde hinlegen kann zum Schlafen. Sie kam dann runter und sagte, ach, du bist schon wach. Und ich sagte, nee, ich bin noch wach. Und dann sagte sie, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Aber da war die Entscheidung, dass ich aufhöre, schon gefallen. Ne? Sonst wäre die Reaktion noch drastischer ausgefallen. Also die Entscheidung, dass ich aufhöre mit dem Podcast, ist so ungefähr Ende März, Anfang April gefallen.
Und gerade Folgenbesprechungen sind solche Formate, die eine gewisse zeitliche Dringlichkeit haben. Denn du verlierst viele Zuhörende, wenn du so eine Folge erst 4 oder 5 Tage nach der Veröffentlichung der Serienfolge hochlädst. Und da ist man schon einfach weiter in der Diskussion, im öffentlichen Diskurs.
Ja, das ist ein zeitlicher Druck, der da mitgegeben wird, uns Podcastenden. Das betrifft ja auch andere Genres. Leute, die einen Basketball-Podcast machen, haben das Problem auch. Oder einen Fußball-Podcast. Ne? Die müssen halt tagesaktuell berichten. Und das war diese Zwickmühle, in der ich steckte. Bei Bucketheads ursprünglich wollte ich das nicht machen, weil das habe ich im Job schon. Ich berichte tagesaktuell. Soll ich das in meiner Freizeit auch machen? Und dann kam das halt mit den Serienbesprechungen. Und die Zwickmühle ist, dass die ja auch Spaß machen und wertvoll sind. Und gerade bei den Serienbesprechungen habe ich viele Verbindungen geknüpft mit euch und habe wahnsinnig viel gelernt über Star Wars und über das Leben und über mich. Und deswegen würde ich niemals sagen, es war ein Fehler, mit diesen Serienbesprechungen anzufangen, weil die unheimlich wertvoll sind. Aber gleichzeitig haben die mich leider in die Knie gezwungen, weil sie mir die Selbstbestimmung über meine eigene Zeit genommen haben. Oder ich habe es zugelassen, dass sie mir die Selbstbestimmung nehmen über meine eigene Zeit. Mhm. Und es ist dramatisch und schade und tragisch. Und das wäre so der zweite Wunsch an die Zuhörenden, die Frage zu stellen, warum hast du denn nicht X? Warum hast du denn nicht X weggelassen? Warum hast du nicht noch Y versucht und so?
Also Ratschläge.
Ratschläge.
Oder hätte, Lichterkette, Fahrradkette.
Weil ich verstehe zwar den Wunsch, das zu erteilen und den Drang, aber ich habe das Gefühl, ich bin da echt durch mit dem Erkunden von Möglichkeiten. Da haben wir ja auch drüber gesprochen und ich habe unabhängig von euch halt auch noch Dinge ausprobiert. Ein Faktor ist ja die Finanzierung. Also ein Versuch war ja, Bucketheads auf eine finanziell unabhängige Grundlage zu stellen, damit ich dich bezahlen kann. Und wir haben dann den Lars Rühmann gewonnen von Level Up Your Podcasts als weiteren, der einen Schnitt übernehmen kann und so. Und dafür braucht man halt Geld. Und es hat sich gezeigt, es haben sich echt viele Leute engagiert über Patreon und Steady. Das waren ja Hunderte und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und damit konnten wir ein bisschen was bewegen an Schnitten. Mhm. Aber es hat nicht so weit gereicht, dass es mich auf Dauer wirklich entlastet hat. Und deswegen habe ich versucht, okay, wie kann man noch mehr Geld generieren? Und da denkt man an Werbung. Also habe ich mich ausgetauscht mit potenziellen Leuten, die Werbung vermitteln. Das sind halt Agenturen, die bringen Podcaster zusammen mit Leuten, die für ein Produkt werben wollen. Und es scheiterte jedes Mal für mich an den Konditionen, die die gestellt haben, weil ich jedes Mal zu sehr das Gefühl habe, die funken mir zu sehr in mein Produkt rein. Ich muss mich zu sehr verbiegen. Jeweils aus guten Gründen, weil die wollen natürlich eine gewisse Kontrolle darüber haben, wo platzieren sie es, unter welchen Bedingungen und was kriegen sie für ihr Engagement, ihr finanzielles Engagement. Ne? Sie wollen Belege haben. Wie viel haben das jetzt gehört? Und hast du es auch da platziert, wo wir das wollen? Und hast du es auch richtig gemacht? Ne? Das musst du dann ständig nachweisen. Und das war etwas, was mir A, mehr, auch wieder mehr Aufwand signalisiert hätte und B, ein Aufwand, den ich nicht wollte. Also so ein wirtschaftsgetriebenes Produkt wollte ich eigentlich gar nicht haben, insofern, dass es wirtschaftlich fremdbestimmt ist oder fremdbestimmter. Deswegen erschien mir das Modell über Unterstützende sympathischer und mehr passend für mich. Ein anderen Versuch, den ich gemacht habe, war, manche Podcastende begeben sich ja aus ihrem eigenen Zimmer heraus, aus ihrer eigenen Unabhängigkeit und stellen sich unter ein Dach einer großen Organisation, einer Agentur, die mehrere Produkte unterhält und vermarktet. Und das hat genauso wenig für mich funktioniert im Appeal, zumindest die Kontakte, die ich dazu hatte. Das könnte man vielleicht machen, wenn man nichts anderes macht als Podcasts. Aber wenn man das wirklich als Freizeitprodukt macht, aus seinem kleinen Zimmer heraus, so wie ich, dann funktioniert das nicht. Ich bin ja schon in einem Arbeitsverhältnis. Ja. Und dann begebe ich mich in noch eins, in meiner Freizeit. Also musst du dich ja klonen, um das zu schaffen. Also meine heimliche Hoffnung war, ich habe das nie so ausgedrückt, vielleicht war das ein Fehler, zu sagen, Leute, wenn sich mehr finanziell engagieren für dieses Projekt, kann ich bei meinem Sender auftreten, bei meinem Arbeitgeber sagen und sagen, sagt mal Leute hier, ich habe diesen Podcast hier, ich würde gerne weniger bei euch arbeiten und mehr für meinen Podcast machen. Und dann käme ich vielleicht mehr in eine gesunde Work-Life-Balance, aber dazu müssen es schon viele Unterstützer sein, es müssen auf jeden Fall viel, viel mehr Unterstützende sein als jetzt. Um das zu kompensieren, was ich dann an Arbeitslohn verliere und was der Arbeitgeber für mich in die Rentenkasse einzahlt und so. So viel Unterstützende habe ich jetzt nicht in realistischer Reichweite gesehen.
Und ich kann mir vorstellen, dass du viele Zuhörende hast, die sich eben diese Frage stellen, warum hast du das nicht getan? Warum hast du nicht so agiert? Warum bist du nicht mehr in die Werbetrommel gegangen? Und wenn ich jetzt für dich antworten sollte, einfach aus meiner Perspektive heraus, dann sehe ich eine Person, dich, die etwas mit so viel Herzblut macht und so sehr darauf achtet, auch dem eigenen Kompass zu folgen, der eigenen Vision, der eigenen Vorstellung von dem, was man machen möchte, was man in die Welt setzen möchte, dass das so absorbierend ist und einen auch so in Anspruch nimmt, dass da auch keine Zeit bleibt und keine Kraft bleibt und die Ressourcen weg sind, dafür sich irgendwie noch schlau zu machen, Kontakte zu knüpfen, nach anderen Wegen zu suchen, weil du ja so oder so in diesem ständigen Turnus bist, die nächste Folge, die nächste Folge, die nächste Folge, das Ding am Laufen zu halten. Und für eine Person ist das unmöglich. Also ich kenne keine andere Person, die das alleine so aufziehen kann. Und ich finde, wir waren jetzt gegen Ende auf einem Plateau angelangt, wo die Unterstützenden, die Anzahl der Unterstützenden gerade so hoch war, dass ich die Schnitte übernehmen konnte für dich und die Audioproduktion. Aber der Arbeitsaufwand war bis zum Anschlag. Also die Formate, die du ins Leben gerufen hast und das, was in den öffentlichen Feed ging, das war viel. Das war viel Inhalt, Content, viel Schönes, Gutes, Vorbereitetes. Aber das hat auch nur funktioniert, weil Vollzeit gearbeitet wurde. Also du mehr als Vollzeit. Ich habe auch angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Etwas, was ich eigentlich nicht machen wollte in meinem Leben.
Es tut mir leid.
Das war eigentlich meine Grenze. Aber nein, das ist es ja. Wir treffen diese Entscheidungen. Wir wollten das ja. Ich habe dich da auch so ein bisschen gepusht, dass wir so deine Marke, dass du als Bucketheads eben auch größer werden solltest, dass du mehr Leute erreichen solltest, weil ich den Wert darin sah. Und ich finde, das haben wir auch zum Großteil geschafft. Das ist auch gelungen. Was einfach gefehlt hatte am Ende und was auch vielleicht eine Lektion ist oder wo man nochmal zurückschauen kann, um zu gucken, fürs nächste Mal, was könnte ich da vielleicht anders machen, ist eben die Aufstellung und die Reichweite, Zielsetzung. Wie möchte ich auftreten, mit wem möchte ich kooperieren, wie möchte ich auch meine Zeit wirklich effektiv managen. Und das sind so schwierige Fragen, da nehmen sich Unternehmen Berater, BeraterInnen, sie nehmen sich Jobcoaches, die kommen dann und geben dir ihre Perspektive, geben dir ihre Lösungsansätze, sprechen mit dir und das kostet auch Geld, das kostet Zeit und das war einfach alles, was nicht wirklich eingeplant war in Bucketheads, was erstmal ein Hobbyprojekt von dir war.
Ja, und es ist in gewisser Weise auch bis zum Schluss eins geblieben, wenn ich mir angucke, was die Mitpodcastenden auch so geleistet haben und unter welchen Umständen. Also wie viel kann man von Leuten verlangen, die zwei kleine Kinder haben oder die gerade Abitur machen, die selber einen fordernden Fulltime-Job haben, die gerade ein Haus bauen, bei denen zweites Kind unterwegs ist oder alles auf einmal. Ja? Also es trifft auf alle Leute zu, die ihr ja am Mikrofon gehört habt oder Leute, die sich eine berufliche Existenz ganz neu aufbauen. Und ich fand das schon mega, dass manche von denen sich darauf eingelassen haben, teilweise wöchentlich oder alle zwei Wochen sich hinzusetzen, um sich auf so eine Folgenanalyse einzulassen. Weil das kostet Zeit. Also ich sitze da 9, 11 Stunden dran an so einer Mando-Besprechung in der Vorbereitung oder länger. Oder dauerhaft den Insta-Kanal zu betreuen, ja, ohne dafür was zu wollen. Oder ich konnte mich, und das ist auch wirklich ganz toll, immer auf alle verlassen. Wirklich auf alle. Wenn mir einer gesagt hat, ich bin da für die Mando-Besprechung, Lasse, Dascha, Nico, Daniel, Felix, Sunny, Jenny, Tom bei den Quiz, der Joshua, der Richie am Anfang und der Patrick, die waren echt immer da und andere, deren Namen ich jetzt nicht genannt habe, seht's mir bitte nach. Und das ging halt über Jahre zum Teil. Manche sind groß eingestiegen in den Podcast und haben sich dann nach einem gewissen Zeitraum wieder rausgezogen. Das war für mich schwierig, aber die Leute hatten jeweils ihre Gründe und das ist auch völlig akzeptabel, ne, weil es war halt ein Freizeitprodukt und es hat niemand einen Vertrag unterschrieben oder sonst irgendwas. Mhm. Und insofern unterstreiche ich komplett, was du sagst, da war ein Plateau erreicht, was man machen kann unter diesen Bedingungen. Jetzt kann man zu Recht fragen, sag mal Kevin, warum bist du denn nicht früher gekommen? Warum hast du denn nicht früher Alarm geschlagen und stellst uns jetzt vor vollendete Tatsachen? Warum hast du denn nicht gesagt, Leute, wenn wir nicht mehr Unterstützende generieren, dann sehe ich kein Land mehr, dann müssen wir den Podcast einstellen, weil es ist so und so und so, ne? Das, was wir jetzt geschildert haben. Ich kann da nur aus meiner Sicht sagen, wenn ich das als Zuhörender gehört hätte von einem Podcaster, hätte ich gesagt, sag mal, was machst du jetzt? Drohst du uns jetzt? Also das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, dass ich so agiere. Und deswegen habe ich es gelassen. Das war meine Entscheidung. Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich habe versucht, an Stellschrauben zu drehen, das in einem Rahmen, der zu mir passte. Und dieser Schritt hätte nicht zu mir gepasst. Deswegen habe ich es gelassen. Aber du hast auch gesagt, was haben wir erreicht in diesem Podcast? Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll.
Ja, setz mal die rosarote Brille auf. Die Ich-habe-es-geschafft-Brille. Was habe ich geleistet?
Bucketheads hat eine gigantische Entwicklung hingelegt. Wirklich gigantisch. Also wir beenden das jetzt hier als der meistgehörte deutschsprachige Star Wars Podcast. Und wenn man diesen Charts glauben darf, die es so gibt, Apple Podcasts und Spotify, so die führenden Plattformen fürs Podcast, wo ist man da in den Charts? Und da ist Bucketheads halt in den Kategorien TV und Film immer vorne mit dabei, seit Jahren und hält sich echt wacker gegen so mega Projekte von großen Leuten, die echten Namen haben, auch aus anderen Kontexten und die betrieben werden und teilweise gedeckt werden von großen Content-Netzwerken und Unternehmen und so. Und das ist ganz schön. Das ist vor allen Dingen auch ganz schön, weil ich immer so den Anspruch hatte, ich will gar nicht laut sein, ich will gar nicht aufregend sein. Ich empfinde mich selber eher so als nüchtern. Und das ist ja so das komplette Gegenteil von dem, wie sonst Aufmerksamkeit erzeugt wird in der Medienlandschaft. Gerade auch so mit Blick auf Star Wars, ne? Wie wird Aufmerksamkeit erzeugt? Wie wird versucht zu erreichen, dass Leute auf irgendein Video klicken? Und ich wollte das halt nie. Ich wollte da nie laut sein. Ich wollte da eher nüchtern sein. Und es ist für mich so ein schönes Signal in die Medienlandschaft hinaus, dass man erfolgreich sein kann, dass man gehört wird, wenn man das so macht. Also, dass man nicht um Aufmerksamkeit bettelt, sondern einfach so sein Ding macht, weil man es lieb hat und weil man da respektvoll mit umgeht und Freude teilt. Das war so ein Gefühl, was ich damit verbinde, mit dem Erfolg, wenn man das Erfolg nennen darf. Es ist natürlich alles relativ. Es ist, ne, also es gibt größere, erfolgreichere Medienprojekte. Aber dafür, dass ich halt bei null gestartet bin, so ich Social Media, Internet, ich habe da ja nie was gemacht und ich bin da heute immer noch sehr zurückhaltend, ist das ganz phänomenal. Und das ist natürlich nicht nur alles meine Leistung, da ist auch ein Riesenpunkt, die Magie, die Star Wars ausübt, die Bedeutung, die Star Wars bis heute hat für so viele Leute. Und eine wichtige Plattform war halt wirklich Spotify. Also ich habe so ein ganz schwieriges Verhältnis zu Spotify. Ich sehe das kritisch, aber das muss ich leider sagen. Ohne diese Plattform wäre Buckethead nicht so groß geworden, weil es eine riesen Distributionsplattform ist. Der Nachteil ist, wir Podcastenden sehen keinen Cent davon, was Spotify mit uns verdient. Und da habe ich immer überlegt, soll ich mal an die rangehen und sagen, wollt ihr vielleicht eure Politik nicht überdenken, was das angeht? Aber da kommt dann genau das rein, was du gesagt hast, wo Ressourcen hernehmen, ja. Ich war froh, dass ich hier und da Ressourcen freikratzen konnte für gewisse punktuelle Auftritte, noch woanders. Und ich bin besonders glücklich und besonders stolz. Und danach kann ich mich eigentlich zum Sterben hinlegen, dass ich mal zu Gast war bei Stay Forever. Ja. Das war echt so.
Das war ein Ereignis für dich, ich erinnere mich.
Ach, ich könnte weinen, wenn ich daran denke. Das war so schön, weil ich diesen Podcast halt so liebe und die beiden mich ja auch dazu bewegt haben, damit anzufangen mit dem Podcast. Und dass ich dann bei denen auftreten konnte als Star Wars-Experte ein paar Jahre später. Da habe ich aber auch alles reingelegt, was ging. Es war richtig schön. Und dann hat der Christian Schmidt, den ich wirklich gerne habe als Podcaster, dann später auch in seinem Jahresrückblick nochmal gesagt, dass das für ihn ein Highlight war, dieser Auftritt. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil wie sehr macht man sich abhängig von der Anerkennung anderer Leute? Wie sehr braucht man das? Weil wenn man das macht, dann ist man ja auch anfällig für Kritik, ne? Und für Schmähungen, die über einem ausgegossen werden. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein. Aber in dem Fall konnte ich das voll annehmen.
Und ich glaube, die Antwort darauf ist, von wem ist mir diese Anerkennung wichtig? Und für dich waren wahrscheinlich die beiden von Stay Forever wichtig genug. Das waren Player auf deinem Spielfeld, wo du dich auch bewegt hast. Und wenn die sagen, hey, gut gemacht oder das war ein Highlight für uns, dann hat es für dich ja nochmal einen persönlichen Mehrwert. Und wenn da jetzt jemand einfach in den Chat schreibt, irgendwo bei iTunes im Kommentar, oh, das fand ich blöd, dann welche Wertigkeit hat denn dieser Kommentar für dich? Und wenn er dann noch so ausgedrückt wird?
Das sehe ich gemischt. Also das ist die große Frage, wie gehe ich als Kreativer mit Feedback um. Und da habe ich versucht, einen Weg zu finden. Also ich bin erstmal total dankbar dafür, dass so viele Leute zugehört haben. Also du kannst mehrere Fußballstadien füllen mit Leuten, die mal irgendwas von Buckethead gehört haben. Das ist eine sechsstellige Zahl. Und Zehntausende haben den Podcast-Stand heute irgendwo abonniert. Und es sind immerhin Hunderte, die sagen, mir ist das so lieb geworden, ich glaube an das Projekt, mich interessieren auch die Bonusfolgen, die ihr da anbietet, ich zahle dafür Geld. Aber ne, Größe bedeutet nichts. Total wichtig sind mir die qualitativen Rückmeldungen, wo sich Zuhörende hingesetzt haben und mal eine Mail geschrieben haben mit Anrede und einfach mal erzählt haben, wer sie sind und wie sie zu Bucketheads gekommen sind und was das mit ihnen gemacht hat und so. Und da waren wunderschöne Texte dabei, die mich wirklich bewegt haben. Und es musste auch nicht immer perfektes Deutsch gewesen sein, aber wenn das Gefühl rüberkam, danke, es hat mir was gegeben. Das war nicht weniger wertvoll, als wenn die großen Podcaster das gemacht haben. Ne? Einfach mal Danke sagen. Und ich bin auch dankbar für konstruktiv vorgebrachte Kritik. Und da hatten wir Auseinandersetzungen und kritische Fragen, zum Teil zu Recht. Und das hat mich auch bewegt, nicht immer positiv. Das hat mich also auch echt herausgefordert. Hat mir auch geholfen, mich weiterzuentwickeln. Ich meine aber auch, das ist jetzt so mein eigenes Narrativ, dass ich den Podcast daraus versucht habe, so ein bisschen noch anzupassen. Eine Frage war ziemlich am Anfang, ey, warum spielst du nur immer die Zitate auf Englisch ein? Ja, weil ich das so möchte, weil ich das schön finde. Aber der Kompromiss ist dann halt, ich moderiere sie jeweils sehr genau an und ab. Ich übersetze es. Und das habe ich ja dann doch durchgezogen mit euch zusammen. Ne? Das ist ja...
Allerdings.
Du kannst ja immer verstehen, was da erzählt wird. Das ist ja wichtig. Wie binde ich so Zitate richtig ein? Oder wie findet man eine Sprache, die geschlechtergerecht ist, aber auch anerkennt, dass manche Versuche, eine geschlechtergerechte Sprache zu schaffen, einigen Menschen vor den Kopf stoßen? Das war ein Weg. Ich persönlich bin momentan bei einem sprachlichen Stand, wo ich denke, damit fühle ich mich ganz wohl. Aber ich bin immer noch unsicher dabei.
Vollkommen legitim.
Ja.
Da ist auch der Punkt, finde ich, wo man sagen sollte, akzeptiere ich.
Ja.
Und das war's. Du als Schaffender hast eben das Recht dazu. Das ist dein Ausdruck. Und das finde ich auch so schön, wenn ich das noch hinzufügen kann. Du hast immer Wert darauf gelegt, dich so auszudrücken, dass du Leute mitnimmst, dass du eine kognitive Leistung vollbracht hast, wenn du mit Kritik umgegangen bist, wenn du etwas analysiert hast. Du hast es dir als Ziel gesetzt, so habe ich das immer gesehen, aus einer geistigen Haltung zu sprechen, die etwas beitragen möchte. Nicht nur, ich finde das doof oder ich finde das gut, sondern du leistest einen ganzen Unterbau. Du lieferst Argumente, du differenzierst ganz genau, wann sprichst du bloß aus einem Gefühl heraus und dann relativierst du das, aber das ist ja nur mein Gefühl. Und dann eben zu der Meinung, die aber wohl begründet ist. Und dadurch hast du für mich so eine Kommunikationskultur gefördert innerhalb von Star Wars, die sich abhebt, die eigentlich sein sollte. Ich finde, wir sollten so einen Raum haben, wo wir über ein Produkt zu sprechen können, wo wir über Star Wars zu sprechen können, weil es viel einfacher ist, weil es viel angenehmer ist, weil dadurch Animositäten reduziert werden, weil dadurch auch Wertschätzung entsteht und so ein nettes, zivilisiertes Miteinander, was man häufiger eben in der Realität, wenn wir persönlich so face-to-face sprechen, doch an den Tag legen, was aber im Internet schnell vergessen wird, weil Anonymität herrscht, weil die Leute dich nicht sehen, sie kennen dich nicht und da besteht eine ganz andere Haltung. Und da hast du so deinen Finger reingesteckt und gesagt, nee, das, was ich im echten Leben mache, das ziehe ich auch hier vor dem Mikro durch und das ziehe ich durch mit den Leuten, mit denen ich spreche. Und ich spreche über gewisse Themen auf diese Art und Weise, sodass es zivilisiert ist. Dieses Wort mag ich einfach in dem Kontext zivilisiert, weil wir haben uns alle ein bisschen darauf geeinigt, dass wir nett im Umgang miteinander sind, ja, kritisch, aber nicht beleidigend.
Im Umgang miteinander, im Umgang mit dem Produkt auch.
Ja.
Ganz wichtig. Danke, dass du das so sagst und ich freue mich, dass du das so empfindest, weil das ist tatsächlich ein Kern meines Anspruchs gewesen. Und das wurde so ein bisschen konterkariert und da kommen wir jetzt wieder in so einen Bereich Feedback rein. Durch das, was ich aus Teilen der zuhörenden Gruppe rückgemeldet bekommen habe. Ich spreche das jetzt an, nicht um zu holen mit der Peitsche und nach euch zu schlagen, sondern um euch zu spiegeln, was macht das mit jemandem wie mir? Stichwort, mach mal eine Folge. Also stellt euch vor, ihr habt euch gerade Tage und Nächte um die Ohren gehauen, um eine Folge rauszugeben, eine Besprechung, irgendwas. Und dann schreibt jemand in den Kommentaren dazu, mach mal wieder Quiz. Mach mal Folge über Melges. Wie fühlt sich das an? Also ich erkenne an, dass da auch was Positives drinsteckt, nämlich dass auch ein gewisser Durst da ist nach dem Podcast. Ja, das ist ja auch schön. Da wollten Leute was von mir hören, da hört jemand was gerne. Aber können wir nicht erstmal anerkennen, dass da gerade was geleistet wurde? Da ist gerade was veröffentlicht worden. Müssen wir gleich Druck aufbauen, mehr zu liefern und noch mehr, ich bin Kylo Ren, I want more.
Zusatz, kostenlos meistens.
Da ist die Frage, wie gehe ich als Kreativer mit sowas um? Was nehme ich davon an? Wie nehme ich das an? Wie ordne ich das ein? Und das war für mich wirklich schwierig. Das hat mir auch Druck gemacht. Ich habe das zugelassen, dass mir das Druck macht. Und das hat mich so weit gebracht, dass ich mich gar nicht mehr richtig freuen konnte hinterher. Ich habe eine Folge veröffentlicht, die ist draußen. Ach, schön. Ne? Sondern gleich so, ah, jetzt muss ich aber weitermachen. Das war ein ganz tolles Gefühl, was ich die ersten Jahre hatte. Und das war jetzt, am Schluss war das weg. Ich habe eine Folge fertig, schön.
Und da gibt es bestimmt auch Kommentare, die ich auch aus dem Leben kenne. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Du musst da ein bisschen eine dickere Haut haben, Kevin.
Ja, das stimmt auch.
Okay, aber was würdest du dazu sagen erstmal? Das stimmt auch, aber und?
Nee, es gibt kein Aber. Kevin braucht eine dickere Haut. Er hat sie teilweise gewonnen, dadurch, dass er sich rausgetraut hat in diese Online-Welt. Ich war da ja nie drin, halt auch aus Gründen. Und habe jetzt aber was von mir rausgegeben in die Welt und habe zugelassen, dass da was zurückkommt und dass das nicht nur positiv ist. Dadurch habe ich schon ein bisschen was gelernt. Aber ich bin noch lange nicht so weit, dass ich für mich persönlich sagen könnte, es macht mir gar nichts aus. Also ich nehme mir das einfach zu sehr zu Herzen und das muss ich lernen, das nicht zu lassen. Aber da bin ich halt jetzt noch nicht.
Und da habe ich eine andere Meinung dazu, weil du übernimmst ziemlich viel Verantwortung jetzt selbst und nimmst dir selbst viel auf die Schippe. Dabei ist es komplizierter. Du bist ja ein Mensch und du bist verletzlich. Und natürlich kannst du steuern und regulieren, inwieweit lasse ich diesen Kommentar jetzt in mich rein, in meine Welt. Wenn das ein oder zwei Kommentare sind, dann ist es noch relativ überschaubar. Ich weiß aber, dass du mehr Kommentare bekommst, dass das schon eine Stückzahl ist, die du auch erstmal durchlesen willst, musst. Und dann ja meistens auch eine Erwartung ist, dass du darauf irgendwie reagierst. Und das, finde ich, ist schon etwas, womit vielleicht unsere Gehirne und womit unsere Psyche vielleicht gar nicht so gut klarkommt, evolutionstechnisch, dass du ständig in so einem reaktiven Modus gebracht wirst. Und hier würde ich aber auch die Zuhörenden ein bisschen in die Verantwortung nehmen, nicht belehren, nicht sagen, ihr solltet das so machen, aber jedes Mal, wenn ihr eine Person anschreibt, denkt daran, wie sich die Person fühlen könnte. Oder schreibt so, wie ihr euch auch selber schreiben würdet oder was euer Wunsch ist. Und ich bin mir genauso bewusst wie du, dass diese Person, die jetzt schreibt, hey, mach mal eine Folge zu bla bla bla, dass die das nicht böse meint.
Genau.
Gleichzeitig gibt es bessere Wege, das zu formulieren. Und dadurch, dass du das jetzt nochmal klar ansprichst, hey Leute, diese Art der Kommunikation ist nicht wirklich hilfreich. Da sollen auch die Leute etwas lernen. Also warum sollst du nur etwas lernen und jetzt die dickere Haut bekommen, wenn doch gerade das Schöne an dir ist, dass deine Haut vielleicht ein bisschen dünner ist und dass du dadurch auch vielleicht ein bisschen transparenter bist emotional. Ich finde, das ist etwas, wofür man ja kämpfen sollte, wonach man streben sollte und nicht, dass ich mich abschotte von den anderen. Die anderen können auch etwas dazu beitragen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Ich würde das vielleicht noch ergänzen durch die Wahl der Plattformen, wo man an die Kreativen herantritt. Also bei mir war das jetzt nicht nur so, dass die Leute das Kontaktformular benutzt haben oder das unter die Folge kommentiert haben, sondern die Leute haben sich aus dem Impressum, was ich auf der Webseite führen muss, meine Handynummer gezogen und haben mir SMS geschickt, so direkt. Und das finde ich fast übergriffig. Mhm. dieses Impressum muss da sein, da muss meine Handynummer drinstehen oder irgendeine Telefonnummer. Ich kann die natürlich fälschen, ja, und da einen Zahlendreher reinschmeißen oder so. Aber das mache ich nicht, weil ich einen Anspruch habe, das ordentlich und rechtschaffend zu sein. Und dann nutzen das halt Leute aus, solche Kanäle zu benutzen. Und gerade bei den Apple-Podcast-Kommentaren habe ich mich halt gefragt, Leute, die sind dafür da, nicht um was zu fordern, sondern um zu beschreiben, warum man den Podcast gut findet oder schlecht findet. Dafür sind diese Kommentare da. Warum werden die benutzt, um Fragen zu stellen oder um was zu fordern und nicht für das, was sie wirklich da sind? Zumal ich auf die nicht antworten kann. Es geht nicht. Es ist nicht zugelassen. Spotify hat jetzt gerade erst so eine Interaktionsfunktion eingeführt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dass es jetzt auf einmal automatisch unter jede Folge schreibt, wie fandest du die Folge? Huch, da haben ja 20 Leute geantwortet. Ja, also, und es ist nur begrenzt innerhalb der eigenen Kontrolle. Man kann sich natürlich entscheiden, ich schalte mein Handy ab. Aber wenn ich mein Handy abschalte, kriege ich auch andere wichtige Sachen nicht mit. Das ist völlig unrealistisch. Ja, und vielleicht, was kann man den Leuten sagen, wie verhaltet euch in Zukunft anderen Kreativen gegenüber? Achtet auf die Wortwahl, achtet darauf, in welcher Reihenfolge ihr solche Informationen oder Fragen oder sowas loswerdet, ne?
Ja, und Liebe. Behaltet die Liebe im Auge.
Und behaltet Hass für euch.
Ja, und dann noch einfach mal durchlesen, was man geschrieben hat, bevor man Enter drückt.
Oh, wichtiger Punkt. Ich weiß nicht. Ich habe auch immer mal wieder so Phasen gehabt, wo ich gesehen habe, okay, das haben mal wieder Zehntausende eine Folge gehört und nur ein Bruchteil maximal sagt mal Danke. Bin ich da zu eitel oder was ist da los? Auf der einen Seite frage ich mich, okay, das ist vielleicht auch die Welt von Spotify. Die Leute haben vielleicht auch das Gefühl, ey, ich bezahle ja was für Spotify. Ich bezahle ja meine 9 € irgendwas im Monat dafür. Warum soll ich da dann noch irgendjemandem Danke dafür sagen? Ist das vielleicht ein Faktor? Es ist die Gewohnheit, dass so viel kostenlos verfügbar ist. Andere Dinge werden ja kostenlos zur Verfügung gestellt, aber man zahlt dann hintenrum einen Preis. Also der erste Zugang ist kostenlos. Und wenn man was in voller Version haben will, muss man was dafür bezahlen. Oder andere kostenlose Produkte in der digitalen Welt sammeln halt dann dafür deine Daten und verkaufen die weiter. Oder machen was anderes mit deinen Daten. Also Stichwort Dankbarkeit.
Die nüchterne Antwort ist, glaube ich, vielleicht ist es auch manchen Leuten einfach nicht wichtig. Vielleicht hören sie auch so eine Bucketheads-Folge zwischendurch und lassen sie auch wieder los. Ich kenne das nur von mir, dass ich auch Podcasts abonniere, die ich gerne höre und die begleiten mich so ein bisschen im Alltag, die ich aber jetzt nicht direkt anschreibe, weil ich zum Beispiel weiß, dass sie sehr erfolgreich sind und meine Nachricht wird so oder so untergehen. Ich bekomme keine Antwort darauf. Und das ist ein bisschen eitel. Ich möchte eine Antwort. Aber bei Podcasts, die mir wirklich sehr nahe gehen, wo ich eine richtige Faszination entwickle, da nehme ich mir doch die Zeit und schreibe die an. Und da gebe ich auch etwas gerne in die Welt, ohne groß zu verlangen, dass es wieder zurückkommt. Das wird wohl jede zuhörende Person nochmal für sich individuell regeln.
Ja, denke ich auch. Ich mache das ja auch so. Also ich höre manche Sachen mit mehr und mit weniger Leidenschaft. Aber ich meine, man kann das halt auch hören, unter welchen Bedingungen ist so ein Produkt entstanden und was steckt dahinter?
Ich glaube nicht.
Nee. Na gut.
Ich glaube, es gibt Leute, die wissen das nicht und das ist auch okay.
Das ist auch okay.
Also es ist ein Stück Magie hinter so einer Produktion. Das ist wie der Zauberer von Oz. Wenn da alle hinter diesen Vorhang schauen würden, was da tatsächlich abgeht, wer diese Illusion kreiert, vielleicht wäre es einfach auch nicht mehr attraktiv.
Ja.
Man will sich ja auch nicht im Alltag mit so vielen Sachen beschäftigen, intensiv.
Ja.
Stichwort Unterhaltung.
Stichwort Unterhaltung ist eine Sache, die der Podcast vielleicht auch geleistet hat für viele Leute. Also durch die Mails, die mir Zuhörende geschickt haben, habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das teilweise für Leute ein Lebensbegleiter war, ein liebgewonnener Lebensbegleiter. Manche haben geschrieben, dass es auch geholfen hat, eine schwere Krise zu überstehen. Manche schrieben, dass sich ihr Blick auf Star Wars geändert hat dadurch. Und ich glaube, was der Podcast auch Gutes gebracht hat, ist die Mitschaffenden hier. die mit mir neben dir auch zu hören waren. Das sind ja Leute, die haben noch vorher noch nie ein Mikrofon gesprochen. Und die konnten das dann mal machen und haben sich so ausprobieren können. Und wir hatten da teilweise auch eine gute Zeit miteinander. Und wir sind Freunde geworden.
Sicher.
Und wir bleiben auch Freunde.
Mal sehen.
Ja, du bist überhaupt der Allerschlimmste. Du hast ja sogar Impuls für dein berufliches Leben bekommen dadurch, behaupte ich mal.
Ja, so ist es.
Ja, also das ist wunderschön. Von daher hat es auch viel Gutes gebracht.
Ja, aber sag mal, Kevin, du hast jetzt so viel mit Star Wars zu tun gehabt, rund um die Uhr. Hat sich dein Blick dadurch verändert auf die Filme, auf die Serien, auf die verschiedenen Formate? Und wie stellst du dir jetzt die Zukunft vor mit Star Wars?
Das hat sich massiv verändert. Also ich hatte am Anfang sehr das Interesse an Fragen nach dem Was, ja, wer hat auf der Zeitleiste was gemacht und wer hat gegen wen gekämpft und mit welchem Raumschiff. Danach habe ich viel mehr geguckt und habe weniger das Gefühl dafür gehabt, was da eigentlich emotional thematisch passiert in diesen Geschichten und dass da Muster drin stecken, die immer wiederkehren und immer wieder auf eine andere Art erzählt werden, die halt wahnsinnig viel mit mir zu tun haben und mit unserem Leben da draußen. Das habe ich mir nie so bewusst gemacht wie hier in der Arbeit an diesem Podcast. Also wenn Luke Skywalker da auftritt und sagt, ich bin Luke Skywalker, ich bin hier, um sie zu retten. Oder wenn er sagt, ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Oder hier spricht Admiral Raddus von der Rebellenallianz. Das sind so Momente, die zeigen, es reicht nicht, an etwas zu glauben. Du musst aufstehen, es deklarieren und dafür gerade stehen. Auch wenn das so eine große Zielscheibe auf deinen Rücken malt. Und da ist Star Wars für mich so breit und tief genug, um zu vermitteln, du kannst das auch nicht die ganze Zeit machen. Also dazu ist niemand fähig, die ganze Zeit zu kämpfen. Es ist nicht gut zu meinen, dass man das alles alleine schaffen kann. Du kannst auch nicht alles kontrollieren. Du musst anerkennen, dass die Dinge in einem natürlichen Fluss sind und sich ihre Wege bahnen. In Star Wars kann es da tonnenweise Dunkelheit geben, also böse Taten, Mord, Verzweiflung, Wut und Hass. Aber am Ende gibt es halt immer die Hoffnung. Und das ist verbunden mit Familie, Beziehungen, Verbindungen. Und ganz wichtig für mich, versuche, der bestmögliche Mensch zu sein. Wenn es darauf ankommt, triff gefälligst die richtigen Entscheidungen. Und die Entscheidungen können liegen zwischen, ich kämpfe für etwas und ich muss auch mal loslassen. Und dazu die tiefsitzende Wahrheit, diese Gleichzeitigkeit von heller und dunkler Seite, die ist nicht nur in Star Wars auf diese Art und Weise drin, sondern die ist in uns drin. Und wir müssen halt jeden Tag, in jedem Moment versuchen, damit umzugehen. Und es ist immer wieder ein neuer Kampf.
Wenn du mir das aber jetzt gerade so schilderst und ich kann das alles nachvollziehen, merke ich wieder, dass Star Wars auch kein ideales Produkt ist. Denn in dieser Narrative wird sehr oft der Kampf hervorgehoben, der Konflikt, der Krieg. Und so eine kleine Gefahr, die ich auch so darin sehe, wenn man sich ständig mit Star Wars befasst, und das sehe ich auch bei mir, ist, dass der Konflikt schon vorausgesetzt wird, dass es eine bedrohliche Situation gibt, dass es hell gegen dunkel gibt. Wobei im Alltag das sehr anstrengend werden kann für mich, wenn ich ständig denke, dass ich für etwas kämpfen muss. Nee, ich will nicht kämpfen. Ich akzeptiere. Ich will lernen, mit irgendwas umzugehen. Und das hast du alles eigentlich so gesagt. Nur Star Wars richtet immer wieder den Blick auf den Krieg. Und da frage ich mich, ist es auch nicht gut, auch seinen eigenen Blick weg vom Krieg zu richten, in andere Sphären, andere Ebenen, die nicht so beladen sind mit der Gewalt? Weil Star Wars möchte immer moralisch aufrichtig sein und einem den Weg rausweisen aus so einem Konflikt. Und wie kann man etwas besiegen? Aber gleichzeitig ist inhärent schon mitgeliefert, der Krieg ist da.
Wobei der Krieg ja symbolisch steht für jede Mini-Auseinandersetzung, die in deiner Seele stattfindet. In deiner Seele, im Umgang mit deinem Partner, im Umgang mit deinen Arbeitskollegen, im Umgang mit Leuten an der Supermarktkasse. Ist das nicht jedes Mal ein kleiner Konflikt, auch wenn er vielleicht nicht immer so Spitzen hat und die Pole so weit auseinander sind? Aber ist es nicht immer der eine, der andere. Und dann die Suche nach der Harmonie zwischen den Polen.
Ja, ich würde behaupten, dass das vielleicht eben eine Sicht ist, die vielleicht aus so einer gewissen westlichen Kultur herausspringt, der Wille auch zu separieren, Einheiten zu sehen, also verschiedene Einheiten statt eine große Einheit. Da hilft mir persönlich eine andere Sichtweise, dass es eben keine Konflikte sind, sondern verschiedene Situationen, verschiedene Menschen, verschiedene Emotionen, ohne gleich die Bewertung zu benutzen. Schlecht, richtig, böse, gut, hell, dunkel. Weil da begeben wir uns schon so in Dualitäten, die ja maßgeblich prägend sind für Star Wars. Aber da kann man wirklich philosophisch und jetzt spirituell sich auf so einem Pfad bewegen. Mach doch mal eine Folge.
Oh, meine Liste mit mach doch mal Folge war lang, was ich noch vorhatte. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da so weit auseinander sind.
Ich glaube nicht.
Ich glaube nämlich, wir sind da ganz nah beieinander. Ja.
Ja. Ja. Nur in der Terminologie gibt es da einen kleinen Unterschied. Ja.
Ja. Okay, aber diese Folgen wird es jetzt auf Bucketheads nicht mehr geben. Was passiert jetzt mit Bucketheads?
Ja, was passiert?
Ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht. Also ich spreche jetzt ein bisschen für das Team, das immer an deiner Seite war, waren auch erstmal ein bisschen schockiert, mussten das verdauen, mussten das auch untereinander besprechen. Wir befinden uns auch in einem Prozess gerade, das kommt dem Trauerprozess sehr nahe. Allein die Gefühle, die bei uns geweckt werden. Und erst einmal lassen wir das ausklingen. Also so, wie du es ausklingen möchtest. Das akzeptieren wir, wir verstehen deine Beweggründe. Und damit endet erstmal die Ära Kevin und Bucketheads. Kevin und Team und Bucketheads vielleicht so. Und ich würde einfach darum bitten, erstmal geduldig zu sein und uns auch Zeit geben, wie wir uns organisieren möchten, ob wir uns organisieren möchten, ob wir den Namen und das, was hinter Bucketheads steht, weiterführen wollen und wie wir das weiterführen wollen. Und dafür brauchen wir auch einfach untereinander nochmal mehr Besprechungen. Und wir müssten uns auch so reinfühlen in die Situation.
Und das braucht auch echt Zeit. Also prinzipiell, nur um das transparent zu machen, bin ich auf euch zugetreten und habe gesagt, hier, theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass ihr das unter dieser Marke weiterführt und das in irgendeiner Weise weitergestaltet. Ne? Diese Möglichkeit gibt es, aber da hängen halt so viele Fragen dran. Mhm. Eine Frage ist Akzeptanz. Wenn diese Umfrage unter den Unterstützenden was gezeigt hat, ist, dass das sehr gespalten ist. Also die Hälfte hat damals gesagt, Bucketheads ohne Kevin ist kein Bucketheads. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja, ich höre mir auch was an, wenn die anderen was miteinander machen. Das ist vielleicht eine Bürde, die auch so ein bisschen auf euch liegt. Und da kann ich halt nur appellieren, wenn ihr was macht, dann geben wir euch eine Chance. Wo findet man euch denn, wenn man bei euch am Ball bleiben möchte?
Ja, wenn ihr weiterhin Kontakt mit uns halten möchtet, dann findet man uns vor allem auf Instagram. Tom zum Beispiel, den ihr aus dem Comic-Format aus Patreon kennen könnt, ist @hollowtomsarchive. Er hat seinen Instagram-Account wieder gestartet, der geht durch die Decke. Ihr findet Nico auch auf Instagram und Twitter @der_gossenpoet. Ihr findet Daniel auch auf Instagram @hansiolo mit Y. Dasha gibt es auch auf Instagram @dashsch, also DASCHSCH. Und mich findet ihr auch auf Instagram @producer_sniffles.
Und du hast ja auch schon ein Projekt gestartet. Einschlafen mit Jedipedia. Ein ganz liebevolles Projekt, wo du Zuhörenden anbietest, dass sie sich zum Einschlafen von dir Lexikonartikeln zu Star Wars vorlesen lassen können. Sehr angenehm.
Das ist nett, dass du das erwähnst, danke. Ja, es ist ein Projekt, das ich schon lange im Kopf hatte und ich beginne jetzt, das zu realisieren. Und ja, wenn ihr meine Stimme mögt, umso besser. In Zukunft plane ich aber auch andere SprecherInnen für mein Projekt anzuwerben, sodass wir dann am Ende ein schönes Team haben, die euch in den Schlaf lullt.
Eine Frage, die man sich vielleicht noch stellen kann, ist, was passiert mit dem Angebot auf Patreon und Steady? Da liegen ja fast 40 weitere Bucketheads-Folgen, darunter 8 Folgen über Star Wars Musik, eine ganze Reihe über The Force Unleashed. Außerdem besprechen wir mehrere Comic-Reihen. Das ist alles super vorbereitet und produziert. Jede einzelne Folge ist toll. Und ich möchte eigentlich, dass man das weiterhören kann. Aber es werden keine weiteren Folgen erscheinen ab Mai. Deswegen, also ich werde das Angebot auf Patreon und Steady reduzieren auf nur noch ein Modell, wo man unterstützen kann, wo man sich dann für 5 Euro ein oder 2 Monate reinhängen kann, um sich dann diese Folgen anzuhören. Das ist so mein Angebot.
Verstehe ich richtig, dass du jetzt, obwohl der Podcast erstmal zu Ende gehen wird, weiterhin laufende Kosten hast, deswegen?
Ja, allein weil der Podcast auf einem Server liegt, der noch Geld kostet. Das ist ein Faktor. Und andere Dinge, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht überblicken kann.
Also aus purem Mitleid könnte man dir schon einfach Geld überweisen.
Ja, aber darum geht es jetzt wirklich gar nicht. Also es geht jetzt nicht noch irgendwie, um mit den Resten noch irgendwie Geld einzukassieren. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht jetzt wirklich nur darum, dieses Angebot ist da. Es steht auch unter jeder Folge im freien Feed so, jetzt mehr Folgen auf Patreon und Steady. Und dann klickt man da hin und dann ist es auf einmal nicht mehr da. Das wäre blöd.
Das wäre blöd und warum auch? Du hast ein Archiv aufgebaut, da sind wirklich Perlen drin, unsere Star Wars Besprechungen liegen mir so sehr am Herzen, warum nicht einfach 5 Euro im Monat bezahlen, sich alles anhören und dann von mir aus abspringen? Ja,
man kann auch darüber nachdenken, ob man das woanders hinschaufelt, aber soweit bin ich gedanklich noch nicht und vielleicht ist ja diese Plattform Bucketheads auch nochmal für irgendwas gut.
Oh, Vorsicht. Ja. So, jetzt, wo du mit Bucketheads aufhören wirst, hast du irgendwelche Pläne für dich selbst persönlich? Möchtest du irgendwelchen Interessen nachgehen? Was macht Kevin jetzt mit dieser gewonnenen Zeit?
Ich muss ab Mai erstmal lernen, ohne Bucketheads zu leben. Train myself to let go und damit leben, dass meine Gedanken und Aktivitäten nicht so sehr um dieses eine Projekt kreisen. Und ich hoffe damit eine Freiheit zu erleben, mich zu sortieren, was ich tun will. Ich will viele Dinge nachholen, die liegen geblieben sind oder die ich vernachlässigt habe. Und die Liste ist lang. Aber ich muss mich wirklich erstmal sortieren und gucken, oh, wie geht's mir jetzt eigentlich damit? Ja, was mache ich denn jetzt damit? Und ja, ich bleibe Star Wars Fan. Das ist überhaupt keine Frage. Ich werde das weiter begleiten. Es wird auch weiter einen Drang in mir geben, darüber zu sprechen. Und ich werde auch weiter Podcasts lieben. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ich nicht eines Tages zurückkehre zu sowas. Also werde ich eines Tages mich nochmal vor ein Mikrofon setzen und über Star Wars sprechen? Das weiß ich einfach nicht. Ich weiß, dass die Leidenschaft dafür ja nicht weg ist. Nur sie ist halt so jetzt, wie das die letzten Jahre gelaufen ist, kaputt gemacht worden oder übertüncht worden durch die ganzen negativen Dinge, die damit zusammenhängen. Aber vielleicht finde ich ja irgendeinen Weg, das wieder aufzunehmen. In welchem Kontext und unter welchen Bedingungen auch immer. Das ist völlig offen.
Ja, und du hast es absolut verdient, einfach auch als Mensch eine Auszeit zu nehmen, als Kreativer eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt nichts. Ich beschäftige mich jetzt einfach mit den Sachen, mit denen ich mich wirklich beschäftigen will. Und du hast ja Opfer gebracht für diesen Podcast.
Oh, das ist ein gewichtiges Wort.
Ja, und ich finde es hier richtig angewendet, weil wenn man sich auch für etwas einsetzen will mit ganzem Herzen, muss man irgendwelche Kompromisse eingehen und gewisse Opfer bringen. Das heißt jetzt nicht, dass das schlecht ist, nur einfach, dass das Abkommen ist, das du geschlossen hast, auch mit dir selbst. Und da jetzt nochmal zu gucken, was habe ich denn da liegen gelassen, das ist doch schön.
Ja.
Ich freue mich richtig für dich.
So sehr es auch schwerfällt, das loszulassen, ne? Weil es ja wirklich ein tolles Projekt. Es hat so viele schöne Sachen gehabt. Unabhängig davon, ey, ich bin Mitte 40. Ich mag jetzt vielleicht so ein bisschen ausgebrannt sein, aber ich spüre total, in mir ist noch ganz viel Energie und in mir ist ganz viel Lust, was zu tun. Also ich habe noch was zu erledigen da draußen. Ich weiß noch nicht genau, wie groß oder wie klein das ist und in welchem Kontext, aber da ist irgendwas noch da. Danke, Nikolas, dass du mir geholfen hast, da durchzukommen.
Ich danke. Ich werde es vermissen.
Ja, ich auch. Liebe Zuhörende, danke, dass ihr euch dafür interessiert habt, für die Einzelheiten. Wenn ihr da noch Nachfragen habt, zögert nicht. Ja, also das ist jetzt kein Schreib-mich-an-Verbot gewesen. Nur vielleicht der Hinweis, für gewisse Sachen bin ich gerade nicht so empfänglich. Also ich danke euch fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.